Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Was meint ihr? Wer weiss als erstes, was für ein Medikament der Novartis-Chef herausbringen will? Wer weiss als erstes, mit welchem ausländischen Minister ein Bundesrat ein geheimes Treffen abmacht? Oder wer weiss als erstes, dass der Topmanager eine Affäre hat? Es ist die Sekretärin. Die Sekretärin vom Chef, die Assistentin. Sie ist eingeweiht in manches grosses Geheimnis von der Führungsetage. Sie ist verschwiegen. Und sie steht immer im Hintergrund. Immer. Nicht immer. Heute nehmen wir sie vor und stellen sie in den Vordergrund. Wir wollen wissen, was sie aus dem Nähkästchen zu erzählen hat. Zum Beispiel Roberta Ottolini. Sie war die Sekretärin vom damaligen Bundesrat Adolf Ogi. Und wenn man beim Ogi im Vorzimmer arbeitet, dann hat man auch mal den UNO-Generalsekretär am Telefon. Was man sagt, wenn plötzlich das Sekretariat von Kofi Annan am Draht ist, das will ich wissen. Wir spielen Müsli im Vorzimmer vor Macht. Am Mikrofon Simon Hulliger, guten Morgen. Habt ihr vielleicht auch mal als Sekretärin gearbeitet oder als Assistentin? Dann wisst ihr ein bisschen, wie es ist. Ihr seid hautnah dabei, wenn entschieden wird. Entscheidet aber nicht selber, aber ihr bringt zu Papier, was entschieden ist worden. Ihr trefft nicht selber Minister von anderen Ländern, bestimmt aber, wenn das es noch Zeit hat, ihre Agenda für so ein Meeting. Die Sekretärin, die managt eigentlich der Manager. Hat das Vorzimmer im Griff und wer zum Chef will, der muss an ihr vorbei. Bei der Sendung Treffpunkt auf der Seite stellen wir darum heute die Sekretärin im Mittelpunkt. Und ich begrüsse jetzt bei mir Roberta Ottolini. Sie war die Sekretärin vom damaligen Bundesrat Adolf Ogi, den, wo er der Vorsteher war vom VBS. Frau Ottolini, wie sage ich das jetzt eigentlich richtig? Sekretärin, Assistentin, Personal Assistant oder wie ist eure genaue Berufsbezeichnung eigentlich denn gewesen?
Guten Morgen, Frau Hulliger. Eigentlich hat der Bundesrat ein Vorzimmer. Und man hat eigentlich diesen Damen, Vorzimmerdamen gesagt. Aber das war natürlich vielleicht nicht mehr so modern gewesen. Und da hat man eine Bundesratssekretärin gesagt. Das ist ja, ein ganz gängiger Ausdruck. Und mit der Zeit hat man auch gesagt Assistentin. Aber im Staatskalender ist immer noch das Vorzimmer drin. Also auch im Internet, wenn man schaut, der Bundesrat hat nach wie vor ein Vorzimmer.
Und darum auch eine Vorzimmerdame, die dort arbeitet. Ja. Wenn ihr an diese Zeit zurückdenkt, was war so das wichtigste Instrument, das ihr unbedingt gebraucht habt, für Herrn Ogi zu managen?
Ja, die Agenda. In welcher Form auch immer. Also, am Anfang war es eine Papieragenda, die man mit Bleistift eingeschrieben hat und gummelt. Und mit der Zeit haben die Termine natürlich zugenommen und die neuen Medien sind zum Vorschein gekommen, also ein Outlook, ein E-Mail und dann hat man natürlich die Agenda elektronisiert. Man hat das mit dem Outlook gemacht. Mit der Zeit hat man das parallel geführt, also man hat sich nicht so sicher gefühlt am Anfang mit dem Outlook. Man hat das Gefühl gehabt, plötzlich verschwindet das vom Bildschirm und dann sind die ganzen Termine weg. Und da hat man das parallel geführt und mit der Zeit hat man sich sicher gefühlt. Die Informatiker haben gesagt, ja, wenn etwas passiert, kann man den Server abrufen, das ist alles gespeichert.
Aber das zeigt, es ist enorm wichtig, dass die Agenda da ist, oder? Also ja, ohne klar. Agenda läuft nichts, da ist alles durchgeplant von morgen bis am Abend. Ja. Und ihr könnt sagen, da hat es noch Zeit, da könntet ihr noch das machen. Ist es aber ein bisschen so gelaufen?
Ja, zum Teil, ja. Zum Teil hat es geheissen, jetzt muss man noch einen Termin machen mit dieser Person. Und dann ist es natürlich in der eigenen Einschätzung gelegen, wenn dass man das hätte wollen machen. Man muss natürlich auch denken, man kann das nicht einfach völlig verplanen. Also die Person, die er mit dieser Agenda muss leben muss, die muss auch Zeit haben für das Mittagessen oder für mal Akten zu studieren oder für mal aufs WC zu gehen. Das braucht ein gewisses Fingerspitzengefühl, weil auf dem Outlook kann man natürlich jede Minute verplanen, das ist so. Und man muss auch manchmal denken, wenn man mit dem Auto neu mit herfährt, dann hat man auch gewisse Zeit, muss eine Viertelstunde Reserven einbauen, oder? Also,
jetzt, wenn man bei einem Bundesrat im Vorzimmer arbeitet, kommt man ja sehr viel mit über, oder? Also, das sind ja Sachen, die geheim sind, die ihr auch mitbekommen habt. Ist euch das schwergefallen, immer so verschwiegen zu sein?
Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich auch etwas Spannendes. Also, verschwiegen, man hat natürlich im Team zum Teil nicht verschwiegen müssen sein. Also im Team hat man über die Sachen geredet. Also gewisse Sachen sind einfach nicht über das Team rausgegangen, sozusagen. Es ist einfach sehr interessant gewesen, zu sehen, wie gewisse Entscheidungen zustande kommen, wie sie nachher in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.
Wie denn? Habt ihr ein Beispiel?
Ja, es wird viel Beispiel geben, aber es sind natürlich Internas, wo man natürlich zum Teil nicht kann.
Also Verschwiegenheit ist eben
ja, man ist natürlich auch an das Amtgeheimnis gebunden, oder? Es geht hier um Bundesratsgeschäft, oder?
Aber was ihr dürft erzählen, ist, dass mal das Telefon geläutet hat im Sommer und nachher ist ein besonderer Herr dran aus Amerika, gell? Erzählt uns nochmal die Geschichte vom Herrn Kofi Annan.
Ja, das ist während der Bundesratsferien gewesen, wobei Bundesratsferien ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck, das ist die sitzungsfreie Zeit, oder? Bundesräte sind eigentlich fast nie in den Ferien. Sie müssen immer erreichbar sein. Und da bin ich allein, wirklich, ist im Juli im Büro gewesen. Es war ein relativ ruhiger Tag gewesen, weil natürlich der Bundesrat nicht im Büro war. Termine hat es fast keine gehabt. Und dann hat das Telefon geläutet und am anderen Ende hat der Herr Englisch geredet und hat gesagt, er sei der Security Officer von der UNO in New York. Und das habe ich noch verstanden. Und dann habe ich gesagt, ja. Dann hat er gesagt, er würde mich verbinden mit der Shirley. Und dann habe ich gedacht, ja, Shirley, die kennen ich nicht. Wer ist echt das? Und das ist die Sekretärin vom Kofi Annan, vom Generalsekretär von der UNO. Und dann habe ich gedacht, ja, mal Kofi Annan, mal tatsächlich, da gibt's. Also, man ist einfach schon ein bisschen überrumpelt. Und dann muss man noch Englisch reden, oder? Und dann ist die Shirley gekommen, die wollte wissen, wie ich heisse, Roberta. Und Roberta hat man sich duzt. Und dann hat sie gesagt, ja, der, Herr Kofi Annan hat der Minister Ogi einmal getroffen und sie haben davon geredet, dass sie zusammen wollen wandern, also eine Excursion machen in the Mountains. Und er will jetzt kommen und ja, man das könnte organisieren. Er will sehr gerne in die Schweiz wandern. Und dann habe ich ihre Telefonnummer aufgenommen und habe er überlegt, ja, soll ich jetzt tatsächlich anrufen, Bundesrat Ogi? Ist das wirklich nötig? Ist es dringend, oder? Oder lieber erst in einer Woche, das muss man natürlich abwägen, da braucht es ein gewisses Fingerspitzengefühl.
Und aber der hat angerufen, ich glaube, ja, das war richtig klar, in diesem Fall, oder?
Ja, ich habe angerufen und habe gesagt, ja, voilà, der Kofi Annan hat angerufen, er will gerne wandern. Und dann ist es natürlich losgegangen, oder? Und dann hat der Bundesrat auch gesagt, ja, das ist selbstverständlich, das ist super. Und ich soll auf Kandersteg anrufen, am Heinz Minnig, das ist der damalige Gemeindeschreiber gsi. Und das organisieren und dieses noch. Und das muss man auch noch machen. Und dann muss man es noch sagen. Und natürlich muss man auch noch die ZA informieren, dass die wissen, dass der da in die Schweiz kommt. Und der Sicherheitsdienst. Und der ist natürlich losgegangen.
Also
und,
ein gemütlicher Tag, ja, in der Sommerferie ist zu einem fein, hektischen, ja, Tag geworden.
Aber ein schöner Tag. Und das gibt es tun. Und das ist natürlich Arbeit, die Spass macht. Oder?
Und es war auch der Anfang von einer langen Freundschaft, ja, zwischen Herr Ogi und, ja, dem Kofi Annan. Und hier bei mir auf dem Pult liegen Bergkristall und Sackmesser. Das Requisiten, die der Herr Ogi etwa die auch verteilt hat an seine Gäste oder an seine Freunde oder Leute, die mit ihm gearbeitet haben. Und die hat Frau Ottolini manchmal organisieren müssen. Und da ist da auch noch bei mir auf dem Pult ein Foto, das der Herr Ogi und Frau Ottolini zeigt bei einem Besuch beim Papst. Und so ein Besuch muss vorbereitet sein. Über das wollen wir reden, gerade nach dem Toto Cutugno.
Quanti bambini nel mondo si addormentano sotto un tetto di stelle. Quanti bambini nel mondo non ascoltano mai le fiabe più belle. Troppi bambini nel mondo hanno negli occhi il terrore di cieli infuocati. E uomini non saranno mai. Quei piccoli bimbi di Bucarest, sotto i marciapiedi emarginati, quei cuccioli di Rio de Janeiro, cresciuti nella violenza, e bimbi non sono stati mai. Minani da nati, belle bamboline di Bangkok, violentate bambine non sono mai state, angioletti del terzo mondo, con quegli occhioni grandi e pancino ogni giorno più gonfio, e con gli anni contati ormai. Some people.
Was macht ihr, wenn ihr von einem hohen Tier, sag ich jetzt mal, etwas erwartet? Wenn ihr zum Beispiel die Autorin Donna Leon für einen Vortrag einladen wollt oder Udo Jürgens für ein Konzert an eurem Fest buchen wollt, dann müsst ihr euch gut stellen mit der Sekretärin von dieser Person. Weil nur über die Sekretärin oder über die Assistentin kommt man an die Leute her. Die Sekretärin schirmt ab und managt eigentlich das Leben vom Chef. Im Treffpunkt da auf dieser Sess geben wir darum heute den Sekretärinnen eine Bühne, sie, die eigentlich gängig im Hintergrund stehen. Sie ist dann heute im Fokus. Und wenn sie erzählen, dann bekommen wir so einen anderen Blick auf die Macht. Bei mir ist Roberta Ottolini, sie ist Sekretärin gsi vom Bundesrat Oggi, denn, wo er Vorsteher war vom VBS. Wir haben es vorhin schon angesprochen, der hat hier mit besonderen Leuten zu tun gehabt in dieser Funktion. Der hat zum Beispiel auch mal den Papst getroffen. Der hat einen Besuch organisiert vom Adolf Oggi mit dem Papst, wo hier immer so einen Besuch organisiert. Was ist da das Schwierige dran?
Ja, das Schwierige ist erstens mal das Protokoll zum Beispiel. Also man geht ins Ausland, dort herrschen andere Gepflogenheiten. Der Vatikan insbesondere hat ein besonderes Protokoll. Da hat man Anweisungen bekommen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Kleidervorschriften. Das betrifft zum Beispiel die Begleiter, also die weiblichen Begleiter. Dort hat es geheissen, man soll Strümpfe anlegen, wenn möglich nicht Kurzarm. Es wäre sehr schön, wenn man eine Kopfbedeckung hat, also einen Schal oder so. Und ja, für die weiblichen Begleitiger hat es einfach geheissen, man muss sich danach richten.
Und dort nachher müssen schauen, dass alle in der Delegation sich an die Vorschriften vom Protokoll
halten. Ja, man muss natürlich das nachher entsprechend weitergeben, oder? Eine andere Schwierigkeit ist, wenn man ins Ausland geht, die Sprache, oder? Je nachdem, redet man die Sprache oder redet man die Sprache nicht. Dann muss man jemanden mitnehmen, der die Sprache redet, oder einen Dolmetscher organisieren, oder über die Botschaft etwas organisieren. Das ist eine weitere Schwierigkeit. Nachher die ganzen Verschiebungen, oder? Für eine Gruppe planen, also wie kommt man zu dem Flüger, hat jeder seinen Pass, oder? Das ist jetzt eine Banalität, aber selbst für einen Begleiter von einem Bundesrat geht es einfach nicht weiter, wenn man den Pass nicht hat. Oder?
Du müsst wirklich eigentlich für alle an alles denken.
Ja.
Wie ist denn mit dem Herr Oggi, wenn man mit ihm zum Beispiel beim Papst in Italien ist? Also ist der Besuch vorbereitet und dann läuft alles so ab wie geplant, oder ist da immer auch sehr viel spontan rum?
Ja, es gibt natürlich einen gewissen Raum für Spontaneität. Es gibt natürlich auch einen gewissen Raum für Fehler. Also, man muss natürlich auch immer schauen, dass alle mitkommen, dass alle dort stehen, wo sie sollten sein, dass niemand seine Akten vergisst im Auto, schon gar nicht der Bundesrat, oder?
Ist das also, denn passiert manchmal, oder?
Ja, das ist auch vorgekommen, aber, das hat man immer irgendwie können organisieren.
Dann springen
halt, danach. Ja, dann muss man halt selber springen, oder? Das ist so. Also,
aber
da kann
ist
man
ja auch
sich
sehr
nicht
bekannt als jemand spontan, oder? Jemand, der sich einlädt auf die Situation und
ja,
vielleicht sagt, etwas noch anders macht, als es eigentlich geplant wäre. Ja. Ist das auch in Italien passiert?
Ja, das ist so. Man tut zum Beispiel eine Rede vorbereiten, oder? Da gibt es zum Beispiel vielleicht in der Botschaft einen Empfang und jetzt ist halt in dieser Botschaft plötzlich noch ein zusätzlicher Gast, der in letzter Minute ist dazugekommen, zum Beispiel vielleicht ein Wirtschaftsminister, der mit Italien, mit der Schweiz zu tun hat. Und der muss natürlich ein Bundesrat vielleicht auch auf das eingehen und den vielleicht auch noch speziell begrüßen. Vielleicht kennt er ihn auch. Und vielleicht will er auch noch ein paar Worte Italienisch sagen. Und dann muss man das halt noch schnell irgendwie in die Speaking Note reinschreiben.
Also mit dir?
Ja, ich bin dort eigentlich mitgegangen auf Italien, weil ich ursprünglich Italienerin bin. Ich kann sehr gut Italienisch. Das ist meine Muttersprache eigentlich. Und es ist eigentlich auch Gepflogenheit, wenn man in ein Land geht, also Frankreich, dann nimmt man jemanden mit, der Französisch kann. Wenn man einen Pressesprecher hat im Team, der Welschen ist, dann nimmt man natürlich den mit.
Oder? Aber jetzt in Italien habt ihr heute Herr Rocchi noch die Begrüßung auf Italienisch geschrieben,
ja.
Und er hat das dann so.
Ja,
so
genau, gelesen, einfach noch ein paar Worte, oder?
Also ich sehe, das Berufsbild von der Sekretärin, das hat nichts zu tun mit Kaffee bringen und einfach Sachen abtippen. Das ist viel umfassender. Das hat sich auch extrem gewandelt in den letzten 50 Jahren, sage ich jetzt mal. Heute hat eine Assistentin eigentlich den Überblick über die Macht und ist rechte und linke Hand vom Chef und sonst noch allerhand. Was muss denn eine Sekretärin heute wirklich können? Jemand, der das Berufsbild der Direktionsassistentin wählt, was muss die können? Wir fragen den Mann, der sie prüft. Und zwar nach dem Brian Adams. Und apropos Brian Adams, der wird schon gleich Vater zum allerersten Mal. Und wisst ihr, wer die Mutter von seinem Kind ist? Es ist seine Sekretärin.
The biggest lie you ever told. Your deepest fear about growing old. The longest night you ever spent. The angriest letter you never sent. The boy you swore you'd never leave. The one you kissed on New Year's Eve. The sweetest dream you had last night. Your darkest hour, your hardest fight. I wanna know you like I know myself. I'm waiting for you. There ain't no one else. Talk to me, baby. Scream and shout.
Was für ein Typ Frau kommt noch in Sinn, wenn ihr an eine Sekretärin denkt? Vielleicht Miss Moneypenny aus dem James Bond, die pflichtbewusste, ein steife Vorzimmerdame vom britischen Geheimdienst, die nur beim James schwach wird. Oder hat er vielleicht eher das Bild vom Vorzimmerdrachen, der leicht frustriert am Pult sitzt und jeder, der reinkommt, verbittert böse anschaut? Das Berufsbild der Sekretärin kennt viele Klischee. Wie ist sie aber wirklich? Was muss heute eine Sekretärin können? Bei mir ist jetzt der Kurt Graf. Er ist Präsident der Prüfungskommission. Er prüft die angehenden Direktionsassistentinnen. Guten Morgen, Herr Graf.
Guten Morgen, Frau Hohliger.
Was muss denn jetzt so eine junge Frau können, die sagt, ich will Direktionsassistentin werden?
Eine solche Person muss ausgesprochen gute Fähigkeit haben in der Kommunikation in der Muttersprache und in mindestens einer Fremdsprache. Sie muss gewandt sein in Organisation und Projektmanagement. Sie muss stark sein in der Informationsbewirtschaftung. Und sie braucht ein gutes unternehmerisches Verständnis.
Also sie muss einen Haufen können, kann man sagen. Also sie muss können entscheiden, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Sie muss kommunizieren. Tun wir vielleicht noch schnell mit dem Direktionsassistentin das anschauen. Oder Sekretärin, das ist ein Titel, der nicht geschützt ist. Also ich könnte mir jetzt so sagen, ich sei Sekretärin. Aber Direktionsassistentin, das ist näher ein Beruf. So kann man sich nur bezeichnen, wenn man eben die eidgenössische Prüfung ableitet zu der Direktionsassistentin. Wie hat sich denn jetzt das dort geändert? Also wenn man so ein bisschen zurückschaut, hat jetzt einen ganzen Haufen Sachen aufzählt, was ich muss können. Was ist denn da neu? Was ist denn früher anders gewesen?
Komplexität ist generell deutlich stärker geworden. Von einer Direktionsassistentin erwartet man heute, dass sie eine höhere Selbstständigkeit hat. Das hat sich eindeutig im Laufe der letzten Jahrzehnte stark geändert. Sie ist häufig für grosse Gebiete selber verantwortlich und sie hat einen grossen Entscheidungsspielraum.
Also ist das wirklich so? Oder kommt es dann nicht auch ein bisschen auf den Chef oder auf die Chefin darauf an, wie viel Freiraum sie dieser Frau wollen? Oder dem Mann? Über das reden wir dann noch.
Ein Vorgesetzter ist gezwungen zu einer Delegation, sonst kann er mit einer Assistentin nicht zusammenarbeiten. Er wird jede gute Assistentin verlieren, wenn er nicht bereit ist, ihr etwas abzutreten.
Aber solche Kaliber gibt es noch, meint er?
Das ist zu fürchten, ja. Rettige Reaktionen haben verschiedentlich von Kandidatinnen, die die Prüfung ablegen.
Die sagen, sie dürfen einfach gar nicht das ausführen, was sie eigentlich können.
Sie kommen gar nicht zum Zug. Das geht's ja.
Ihr habt eben auch eine Marktanalyse gemacht. Die Prüfung von der Direktionsassistentin, die wird angepasst. Also man hat wirklich jetzt probiert zu schauen, was verlangt eigentlich die Wirtschaft von so einer Direktionsassistentin. Was sind die Ergebnisse, die dort raus sind?
Das wichtigste Ergebnis ist, dass eine Direktionsassistentin die Führungskräfte soll unterstützen und stark entlasten. Das ist ein klarer Vorteil aus Sicht der Praxis. Eine Direktionsassistentin ist eine Vertrauensperson. Sie ist Anlaufstelle für Mitarbeitende, für interne und externe Kunden. Und in vielen Fällen tut sie die Administration oder Teile der Administration selber führen. Aus diesem Grund gehört die Organisation von Anlässen, Organisation von Projekten, Informationsbewirtschaftung und solche Elemente eindeutig dazu. Es ist ganz klar, eine Direktionsassistentin ist in der Lage, heute delegierte Aufgabenbereiche selbstständig können zu erledigen.
Wenn sie eben der Chef lässt, wären wir wieder bei diesem Punkt. Ist denn eigentlich Steno noch ein Thema?
Steno ist kein Thema mehr. Wir haben 1995 die letzte Steno-Prüfung abgenommen, wenn ich richtig nachgeschaut habe. Immerhin haben wir dann noch 3 1/4 Stunden Steno-Prüfung und noch 3 1/4 Stunden eine Maschinenschreibprüfung.
Ah, voilà, Maschine, genau. Wie ist denn eigentlich, Herr Graf, wie viele Männer habt ihr schon geprüft?
Ja.
Ihr lacht.
Praktisch keine. Männer sehen sich weniger in dieser Assistenzfunktion. Es gibt vielleicht ab und zu 1 oder 2, die man an den Prüfungen sieht. Aber die haben eindeutig Seltenheitswert. Statistisch gesehen sind wahrscheinlich über 98% von allen Absolvierenden an der Prüfung klar Frauen.
Frauen, die sich auch gewohnt sind, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Ich denke, das ist ja sicher auch etwas, was wichtig ist in diesem Beruf. Aber die seltenen Exemplare, die suchen wir jetzt. Wenn ihr so ein Direktionsassistent seid, also ein Mann, der noch immer im Vorzimmer arbeitet, ein Sachbearbeiter, ein Assistent, dann läutet uns doch jetzt an. Uns nimmt es Wunder, wie ihr euren Beruf erlebt, was euch fasziniert an diesem Job. Telefonnummer 0848 440 222. Wenn ihr zu dieser doch eher raren Sorte von den männlichen Sekretär, aber schon Sekretär ist eben auch wieder etwas anderes eigentlich, he? Von den männlichen Assistenten gehören. 0848 440 222. Ich bin gespannt, ob wir jemanden finden. Merci vielmals, Kurt Graf, für das Erste, Präsident von der Prüfungskommission von der Direktionsassistentinnen. Wenn wir wissen wollen, was in der Chefetage läuft, dann müssen wir die Sekretärinnen fragen. Die sind ganz nah dabei und sehen eine Welt, die von aussen glänzt und glimmert. Aber die Innensicht, wie die aussieht, das nimmt uns Wunder. Wir machen heute im Treffpunkt die Sekretärinnen sozusagen zu Chefinnen von dieser Sendung. Bei mir ist jetzt eine Frau, die in der Ausbildung zur Direktionsassistentin steht. Sie macht das auf dem zweiten Bildungsweg. Es ist das Annelies Studer. Grüße, Frau Studer.
Grüße, Frau Liga.
Frau Studer, wir haben eigentlich vorhin männliche Direktionsassistenten gesucht. Oder Assistenten sonst, ich Männer, die im Sekretariat arbeiten, bis jetzt hat noch niemand angerufen. Erstaunt mich das? Habt ihr Gespernchen, die das machen, männliche?
Nein, das erstaunt mich eigentlich gar nicht. Das ist wirklich die Realität. Es sind vorwiegend Frauen in der Direktionsetage tätig oder auch als Assistenten. Eher in der unteren Ebene gibt es sicher Assistenten, die dann bei der Sachbearbeitung mithelfen, aber nicht wirklich in der Direktion eigentlich.
Ihr könnt immer noch anrufen, übrigens 0848 440 222, wenn ihr so eine Direktionsassistent seid oder eine Assistenz einfach. Ihr seid in der Ausbildung zur Direktionsassistentin. Was reizt dich an diesem Beruf, Frau Studer?
Das ist richtig. Ich habe letzten Oktober, Ende Oktober angefangen und ich finde es total spannend. Ausschlaggebend war eigentlich, dass ich mich einfach wieder einmal ein bisschen auf Vordermann bringen wollte. Man hat die Möglichkeit, in der Informatik einfach mal ein bisschen wirklich effizienter arbeiten zu lernen. Und das war eigentlich der grösste Reiz gewesen. Dann nebenbei sicher auch die Sprache vertiefen, Korrespondenz stilistisch wieder ein bisschen updaten und breiter gefächert einfach wieder mal ein bisschen mehr Wissen aneignen.
Welches Fach liegt noch nicht so in dieser Ausbildung?
Ist noch schwierig zu sagen. Im Moment kann ich jetzt das nicht so detailliert wirklich sagen, weil es sind verschiedene Fächer, wo wir jetzt auch erst am Anfang stehen. Mir liegt sicher eher so Korrespondenz, vielleicht ein bisschen weniger Recht. Aber wer weiss, dass...
Der Prüfer da hinten schmunzelt übrigens. Er, der dich irgendwann mal wird prüfen. Herr Graf, warum hat er so müssen schmunzeln? Kommt schon, ist das eine Reaktion, die ihr noch häufig hört, dass das Recht nicht so beliebt ist?
Das ist ja so, ja. Es ist ganz klar, dass die Affinität von der Direktionsassistentin eher um Kommunikative liegt und die eher trockene Rechtsmaterie aus ihrer Sicht ein bisschen auf weniger Verständnis stößt. Das habe ich schon manchmal gehört.
Frau Studer, wie war es ja im Umfeld, wo ihr gesagt habt, ihr würdet Sekretärin werden oder eben Direktionsassistentin? Was haben da die Leute gesagt?
Also ich habe eigentlich rundum positive Rückmeldungen bekommen. Viele, die gesagt haben, ja, in deinem Alter und du machst das noch. Also ich finde das wirklich grandios. Wirklich sehr positiv und mein Antrieb war auch ein bisschen mein Chef, der gesagt hat, ich unterstütze das auch, mache das. Eine Weiterbildung ist immer gut.
Also niemand, der gesagt hat, ja, bist du sicher in einem Sekretariat und dann immer müssen machen, was der Chef will, das hat er nicht so gehört.
Nein, überhaupt nicht.
Also richtig zufrieden seid ihr. Wir nehmen uns jetzt noch Wunder, wie es aussieht mit dem Lohn. Wie viel verdient ihr eigentlich so eine abgeprüfte Direktionsassistentin? Wisst ihr das?
Nein, das weiss ich nicht einmal. Aha. Und ich denke, das ist auch sehr unterschiedlich von der Branche her, dass da unterschieden wird. Ich weiss sicher, dass eine Assistentin und eine Direktionsassistentin nochmal sicher einen grossen Unterschied wird sein.
Also, dass der Lohn ein bisschen steigen wird, wenn er abgeschlossen hat. Wie erlebt ihr das, Herr Graf, von der Prüfungskommission? Kann man das, da gibt es ein bisschen wie eine Bandbreite, wo man kann sagen, so und so viel verdient jemand, der den Abschluss hat?
Das ist heikel. Es gibt zwischenbetriebliche und starke regionale Unterschiede. Und zum Glück spielt die individuelle Leistung eine grosse Rolle.
Nennen Sie Zahlen, Herr Graf.
Jawohl, das ist klar. ungefähr in Bruttoangaben pro Jahr. Eine 30-jährige Direktionsassistentin, gestützt auf Erhebungen, die man vom KV Schweiz durchgeführt hat, ist in dem Bereich zwischen 70'000 bis 95'000. Eine 40-jährige Direktionsassistentin von knapp 80'000 bis über 105'000.
Und das kann natürlich auch aufgehen, je nachdem, wo man in welcher Chefetage das man arbeitet.
Zweifellos, ja. Das dürfte gegenüber oben doch noch deutlich steigen.
Hat er Ihnen auch eine Sekretärin, Herr Graf?
Haben wir, ja. Allerdings funktioniert in der Art, wie man es heute vielen Orten hat, dass mit Direktionsassistentin für mehr als ein Chef muss arbeiten.
Und ihr könnt delegieren?
Ich hoffe es, ja. Ihr müsst jetzt nicht mehr fragen.
Müssen wir dort fragen.
Jawohl, genau.
Wir haben, wenn ich da schaue auf unsere Telefonanlage und mein Kollege Reto Scherer anschaue, der das Telefon abnimmt, immer noch keinen Mann gefunden, der in einem Vorzimmer arbeitet. Nochmal Telefonnummer. Wenn ihr so einen seid, ruft uns doch auf Telefonnummer 0848 440 222. 0848 440 222 für alle männlichen Assistenten.
It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be
when I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. It's now or never, my love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait.
Elvis Presley, it's now or never. Genau jetzt haben wir Männer gesucht, die in einem Sekretariat arbeiten, und wir haben bis jetzt keinen gefunden. Entweder ist der Grund, hat ein Hörer gesagt, ist ja klar, Leute, die nicht da, die sind jetzt am Arbeiten. Könnte sein. Es könnte aber auch sein, dass es einfach wirklich nicht so viel gibt. Und warum dass das so ist, warum dass der Beruf von der Sekretärin wirklich recht in Frauenhand ist, wie sich das entwickelt hat, über das werden wir dann noch reden in der nächsten Stunde. Wir drehen da ein bisschen am Rad von Zeit und schauen zurück, wie das alles angefangen hat, wie das die Frauen in die Sekretariate rein sind. Ich werde jetzt mit meinen Gästen noch mal ein bisschen den Beruf anschauen von der Sekretärin. Und was mich noch wundern nimmt, das ist ja eigentlich ein besonderer Beruf, oder? Man lebt sehr eng mit dem Chef zusammen. Man muss dienen. Es ist ein dienender Beruf. Man muss dem Chef dienen. Jetzt gibt es auch andere Berufe, die man muss dienen, im Gastgewerbe zum Beispiel. Aber dort ist der Unterschied, wenn man einen Gast hat, der einem nervt, kann man darauf hoffen, dass der nächste Gast ein anderer ist, der ein bisschen besser ist. Beim Chef hingegen ist es ja immer der gleiche. Also man muss dem dienen, egal was er für eine Laune hat. Der schmunzelt ein bisschen, Annelies Studer, der seid in der Ausbildung und Direktionsassistentin. Hat er das auch schon erlebt, dass es einfach manchmal auch ein bisschen schwierig ist, einfach die enge Bindung?
Also ich denke, das ist ganz normal. Es gibt immer gute Tage und schlechte Tage, und wo es bei einem besser läuft und einem ein bisschen schlechter läuft, das ist auch einem selber ein bisschen überlassen. Ich denke aber, im Grossen ist das auszuhalten, absolut. Ich hatte das Glück gehabt, ich habe meinen Chef vorher schon kennengelernt. Ich habe ein bisschen gewusst gehabt, wie er ist, habe das ein bisschen abschätzen können und habe das Gefühl gehabt, mal, ich kann es mit ihm packen.
Frau Ottolini, Roberta Ottolini, Sie war Sekretärin vom damaligen Bundesrat Adolf Ogi. Auch er hat ja sicher seine Laune, ist klar. Er ist in einem Beruf mit viel Verantwortung, mit viel Druck. Hat er am Morgen so ein bisschen sondiert? Was hat er jetzt heute für eine Laune? Auf was muss ich mich einstellen?
Ja, nein, sondieren hat man nicht müssen. Wir haben jeden Morgen einen Morgenrapport gehabt im Team mit dem Bundesrat Ogi. Und da hat man den Tag besprochen und dann hat man sofort gehört, heute wird es ein hektischer Tag oder in einer ruhigen, es stehen viele Termine an, viele Änderungen. Also man hat eigentlich am 4. ab 8. Uhr Morgen ganz genau gewusst, woran das man ist, oder? Also in diesem Morgenrapport.
Ist das sowieso etwas, was ihn auszeichnet, dass man immer weiss, woran das man ist?
Ja, sehr. Ja. Er ist ein sehr, ich würde sagen, emotionaler Mensch. Wenn mal etwas gut war, dann hat er es gesagt. Dann hat man auch mal ein Kantensteiger-Mutschli bekommen, einen Käse und ein Briefli. Und das war sehr gut gewesen. Und das hat nicht nur für das engere Umfeld zählt, sondern auch für Leute, die irgendwie zu tun hatten mit einem Geschäft oder mit einem Dossier oder mit einem Event. Und wenn etwas nicht gut war, dann hat er es aber auch gesagt. Hat er gesagt, das ist nicht gut gewesen, das wollte ich das nächste Mal anders. Und das finde ich auch gut, dass man nicht nur Kritiken ausspricht, sondern auch ein Lob. Das ist sehr motivierend für die Mitarbeiter.
Wann hat eigentlich eine Sekretärin Feierabend? Erst dann, wenn der Chef geht?
Ich denke, ja. Also jetzt in meinem Fall war das eigentlich so gewesen. Die Bundesräte haben sehr viele Abendtermine, Reden, Events, die finden natürlich viel am Abend statt, oder? Und bevor der Bundesrat aus dem Haus gegangen ist, hat man natürlich noch müssen da sein und schauen, dass das alles stimmt oder da, etwas besorgen, was noch gefehlt hat. Und eigentlich ist dann für das Team eigentlich Feierabend gewesen, aber für den Bundesrat natürlich noch lange nicht. Und für einen begleitenden Chauffeur zum Beispiel auch erst am Abend, nach der Heimreise. Oder?
Also hat man manchmal am Morgen nicht gewusst, wenn man am Abend heimkommt?
Ja gut, das hat man schon abschätzen können, weil wir ein Tagesprogramm hatten, das eigentlich sehr präzise war. Und das hat man schon abschätzen können, es sei denn, es sei noch irgendetwas noch dazwischen gekommen. Oder?
Was sicher ja auch das eine oder andere Mal passiert ist, könnte ich mir vorstellen. Nur noch ganz kurz zu den Kristallen, die hier noch bei uns auf dem Pult liegen. Man kennt den Rogi und die Bergkristallen, die er gerne eben zum Beispiel am Kofi Annan mitgegeben hat. Hat ihr die aber organisiert?
Ja, die haben wir organisiert. Die sind vom Herr Fahner aus dem Hasliberg in meiner Erinnerung. Und da hat man eben, ja, eine Bestellung aufgegeben und die sind eben geliefert worden. Und das ist jetzt die kleine Variante, die wir da haben, also sozusagen das Taschenformat. Er hat immer so einen im Sack und ich habe auch einen dabei. Also ich habe jetzt mehrere, aber...
Also er hat immer einen dabei gehabt, auch ja. In dieser Zeit.
Er hat immer einen dabei gehabt, zum Verschenken zum Beispiel. Ja. Mhm. Und dann hat es auch noch die Variante gegeben, die man nachher auf einen kleinen Sockel montiert hat, mit einer kleinen Plakette. Und das hat man zum Beispiel einem ausländischen Gast können schenken. Auf dieser Plakette war eine Gravur gewesen. Oder zum Beispiel auch einem Mitarbeiter zum 40-Jahr-Jubiläum, zum Dienstjubiläum. Also, das war sehr variabel gewesen. Und Plaketten, da hat man natürlich auch müssen schauen, dass sie richtig geschrieben worden ist. Also es ist ja auch vorgekommen, dass die Plakette gekommen ist und dann hat es einen Fehler drin gehabt. Da hat man das noch in letzter Minute auch noch müssen organisieren, oder?
Also wirklich immer die Situation im Griff, den Überblick behalten über die Macht. Roberta Ozzolini, ehemalige Sekretärin vom Bundesrat Adolf Loggi, die bleibt noch bei uns. Auch in der nächsten Stunde Treffpunkt auf der Seite und auch in der nächsten Stunde bleibt sie im Mittelpunkt, die, was sonst meistens im Hintergrund steht, die Sekretärin. Wie finden wir raus, was die Managerinnen für Macken haben? Oder wie wissen wir, was der Chef macht, wenn er ganz allein im Büro ist? Wir fragen die Sekretärin. Die verschwiegene, treue Seele im Vorzimmer, die dient, unterstützt, mitdenkt und mitlenkt. Die Sekretärin, heute steht sie bei uns im Treffpunkt auf der Seis im Mittelpunkt. Und eine, die das schwiegige Gelübde gebrochen hat, ist Katharina Münk. Sie hat über ihre Erlebnisse in der deutschen Chefetage ein Buch herausgegeben. Und was sie alles erlebt hat, ist ziemlich haarsträubend. Sie hat so viele Launen von einem Chef müssen ertragen und es hat Momente gegeben, wo sie gedacht hat, was mache ich eigentlich hier? Sie erzählt uns von diesen Momenten. Am Mikrofon Simon Hulliger.
Sa manière. Elle m'écrit des mots sur les murs. Elle dit pas je crois, mais je suis sûr. Refais la déco, conduis ma voiture. Et puisque ma blonde a tout pour plaire, et que j'arrive pas à m'en défaire,
C'est la pluie et le bon temps. Elle parle ma vie couramment. Elle pourrait me quitter en un instant. Mais puisque ma blonde a tout pour plaire et que j'arrive pas à m'en défaire, je la laisse éclairer le ciel de mes nuits sans sommeil. Mais puisque ma blonde a tout pour plaire et qu'entre toutes ces celles que je préfère, je la laisse me glisser le long de mon corps. Quel mépris dans ses filets. Puisque ma blonde a tout pour plaire et que j'arrive pas à m'en défaire, je la laisse allumer le ciel de mes nuits sans sommeil. Puisque ma blonde a tout pour plaire et contre toutes ces celles que je préfère, je la laisse glisser le long de mon corps au réveil sans lui résister.
Es ist eine enge Bindung zwischen dem Chef und der Chefin. Die beiden gehören zusammen, sie arbeiten füreinander oder sie für ihn, aber er vielleicht auch ein bisschen für sie. Und sie muss seine Laune ertragen, seine Mödeli, und muss gleichzeitig auch noch alles schön aufschreiben, was er diktiert, ohne eine Miene zu verziehen. Das ist so ein bisschen das Klischeebild vielleicht von der Sekretärin. Ich begrüße jetzt am Telefon eine Frau, die schon viele Chefs erlebt hat. Und ich wechsle auf Hochdeutsch, weil sie hat in Deutschland gearbeitet und hat ihre Erfahrungen auch in Buchform veröffentlicht. Sie heißt Katharina Münk. Das ist allerdings ihr Pseudonym. Unter diesem Pseudonym hat sie auch dieses Buch veröffentlicht. Das Buch heißt «Und morgen bringe ich ihn um». Guten Tag, Frau Münk.
Guten Tag, Frau Holliger.
Frau Münk, Sie haben in diesem Buch sehr viele Anekdoten beschrieben, Momente aus Ihrem Berufsalltag in der Chefetage als Sekretärin. Schildern Sie uns vielleicht mal einen Moment, wo Sie sich gedacht haben, ich habe vermutlich wirklich den falschen Job gewählt.
Ja, vorab, das waren immer nur Momente. Ich glaube, die kennt jede Sekretärin, diese berühmten Momente. Ich nenne sie immer Momente des Außer-sich-Seins und in der Luft hängens. Kennt man aus anderen Jobs auch. Und wenn Sie mich nach einem konkreten Beispiel fragen, das war ein Moment, der eigentlich auch zeitgleich der Anstoß gab zu dem Buch. Das war tatsächlich ein Chef, der trotz Kündigung wieder auf der Matte stand am nächsten Morgen.
Also ihm wurde gekündigt?
Mhm.
Und er stand dann wieder da.
Ja, ich bin natürlich weiter zur Arbeit. Ich musste das abwickeln und habe gehofft, irgendwann dann auch für den Nachfolger arbeiten zu können. Für mich war das ein ganz normaler Arbeitstag und er stand wieder vor der Tür. Und ja, dann erlebt man dieses Abhängigkeitsverhältnis schon, weil er dann Meetings einberufen wollte, noch in einer ganz anderen Organisation, in der früheren halt. Und ja, dann stellt man sich die Frage, arbeitet man jetzt für den Chef? Ruft man den Personalleiter an, den Personalvorstand, den Betriebsrat oder die Ambulanz? Das ist ein ganz skurriler Moment gewesen.
Und was haben Sie gemacht?
Ich habe den Personalvorstand, ich habe einen Termin dort gemacht und habe gesagt, dass ich unter diesen Rahmenbedingungen nicht so arbeiten kann.
Also eigentlich auch ein trauriger Moment, und man auch merkt, wie die Chefs halt auch eine Abhängigkeit von ihrem Beruf haben und natürlich vielleicht auch von der Sekretärin. Also wie würden Sie denn eigentlich die Beziehung Sekretärin-Chef beschreiben?
Da muss man, glaube ich, unterscheiden. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. In Deutschland arbeiten, man kann mittlerweile sagen, 70% aller Sekretärinnen für mehrere Chefs sind Teamassistentinnen und 30% arbeiten noch so, wie meine Generation, ich bin Mitte 40, es gelernt haben, als klassische Vorstands-Geschäftsleitungssekretärin für eine Person. Und wenn man das macht, ist das schon eine sehr, sehr enge Beziehung, weil man teilweise auch viel private Dinge für ihn mit abwickelt und ihn im besten Fall wirklich den Rücken frei hält und entscheidet, mit wem spricht er wann oder mit wem später, mit wem überhaupt nicht. Also ich würde sagen, wenn man für diesen einen Chef ausschließlich arbeitet und der Chef wirklich den Luxus hat, da eine Frau ganz für sich hinter sich zu haben, die ihm den Rücken frei hält, ist das schon eine sehr enge Arbeitsbeziehung. Ja.
Sie haben gesagt, auch private Dinge abwickeln. Was haben Sie alles an privaten Dingen abwickeln müssen für Ihre Chefs?
Das geht von der Organisation von Urlaubsreisen, Banken, E-Banking, Versicherungen, Vorbereitungen von Familienfeiern, da hängt auch ein bisschen die Familie dran. Das machen nicht alle Sekretärinnen. Ich habe es noch so erlebt. Das wird auch vorher nicht unbedingt abgeklärt. Das ist auch nie vertraglich geregelt gewesen. Man geht davon aus, dass man ein Stück weit das mithändelt. Aber wie gesagt, ich denke mal, dass mittlerweile die Mehrheit der Sekretärinnen, 60-70%, wirklich eher sachorientiert arbeiten für mehrere Chefs.
Aber Sie haben noch für die Familie Ferien gebucht oder für Kinder Weihnachtsgeschenke eingekauft. Also das volle Programm eigentlich.
Das volle Programm, ja.
Was würden Sie sagen, hat die Sekretärin Macht oder hat sie bloß den Überblick über die Macht?
Ja, das ist eine schöne Frage. Ist auch nett formuliert, finde ich. Mit Macht muss man vorsichtig sein, sollte einem als Sekretärin nicht über die Lippen kommen, weil ich denke mal, was diesen Job auszeichnet, ist diese Zurückgenommenheit. Selbst wenn man sehr viel Einfluss im Hintergrund hat, man hat ihn nie öffentlich, nie offiziell, es wissen selten andere Leute, was man eigentlich alles macht, weil der Chef geht auf die Bühne und nicht seine Sekretärin. Aber ich denke, man kann schon Beeinflussung ausüben. Das war oft auch im positiven Sinne, dass ich mit Mitarbeitern gesprochen habe, die sagten, Mensch, kannst du ihn mal bewegen, sich vielleicht mal um dieses Thema zu kümmern? Und dann lässt man das in einem Vertrauensverhältnis dann vielleicht mal fallen. Wenn es gut läuft, kann man diesen Menschen Dinge sagen, die vielleicht andere Mitarbeiter ihm nicht so antragen können. Das ist Macht im positiven Falle, ja. Aber sprechen tun wir darüber nicht.
Das machen Sie nicht, da sind Sie verschwiegen. Wenn man Ihr Buch liest, und morgen bringe ich ihn um, Sie finden übrigens den Link dazu bei uns auf drs1.ch, dann hat man ein bisschen das Gefühl, dass die Chefs, wenn sie im Büro sind, ihren ganzen Anstand und all ihre guten Manieren vergessen. Ist das wirklich so? Und was hat Frau Münch in dieser Beziehung für Sachen erlebt? Das möchte ich Sie noch fragen. Zu einem Treffpunkt auf DRS1.
From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight. It's the voice of every man. From a distance, we all have enough, and no one is in need. And there are no guns, no bombs, and no disease, no hungry mouth.
from a distance. I just cannot comprehend what all this fighting is for. From a distance, there is harmony, and it echoes through the land, and it's the hope of hopes, it's the it's the heart of every man. It's the hope of hopes. It's the love of loves. This is the song of every man. And God is watching us. God is watching us. God is watching us.
Heute verbinden oder verbünden wir uns in dieser Sendetreffpunkt mit den Sekretärinnen und den Assistenten von diesem Land. In der Regel stehen sie ja so ein bisschen im Hintergrund und müssen manchmal einiges schlucken, was die Chefs zu bieten haben. Müssen Mödeli ertragen oder Spezialaufträge erledigen. Wir haben es vorhin gehört, Geschenke kaufen für Kinder oder Ferien buchen, Privatferien für die ganze Familie vom Vorgesetzten. Jetzt dürfen Sie mal auspacken bei uns in der Sendung. Zum Beispiel Katharina Münk, sie ist Buchautorin und hat ihre Erlebnisse in Buchform veröffentlicht. Das ist ein Bestseller geworden. Und ich habe schon gesagt, wenn man das Buch liest, Frau Münk, hat man manchmal das Gefühl, die Chefs, die verlieren jeglichen Anstand in ihrem Büro. Können Sie uns einige Beispiele schildern von Manieren, die verloren gegangen sind?
Manieren, die verloren gegangen sind, ja, das ist das, was ich im Buch auch schon geschrieben habe. Irgendwann verliert wahrscheinlich so eine Führungskraft oder so ein Mann im Büro dann doch das Gefühl, dass man selber als Sekretärin auch Frau ist. Ein Kollege hat mal so schön gesagt, der denkt, du sitzt mit ihm in einem Boot und er guckt ständig zum Horizont und die Frau hinter ihm im Boot, die immer das Wasser rausschippt, die sieht er gar nicht. Ich habe manchmal diese Kombo Einzeller genannt. Und wenn man so eng arbeitet, das ist wie in einer Ehe, die schon seit Jahren existiert und mehr oder weniger gut läuft. Ja, passieren Dinge, das ist denen gar nicht bewusst. Sich die Hose hochziehen, wenn man der Sekretärin genau gegenübersteht. Solche Dinge, das merken die selber oft gar nicht mehr, weil man, wie gesagt, so eng zusammenarbeitet. Ja, das ist wie in der Ehe.
Also quasi, da gibt es keine Tabus mehr. Also da verhält er sich, wie wenn er zu Hause wäre, sozusagen.
Ja, Tabus gibt es natürlich am Arbeitsplatz jede Menge und natürlich mehr als zu Hause, denke ich schon noch. Aber wenn man es auf die Spitze treibt, ist es ein bisschen so, ja.
Wir haben bei uns in der Sendung auch Frau Ottolini. Sie war die Sekretärin eines Ministers bei uns vom Bundesrat Adolf Ogi. Frau Ottolini, der hat auch viel erlebt vom Herrn Ogi. Hat er auch so Mödeli gehabt oder hat gedacht, das ist jetzt eigentlich noch lustig oder einfach Angewohnheiten, wo er immer hatte und wo er euch...
Ja, er hat zum Beispiel die Angewohnheit gehabt, immer alles zu kontrollieren. Also die drei berühmten K, kommandieren, kontrollieren, korrigieren. Das heisst, ich gebe einen Auftrag. Ich will schauen, ob der Auftrag erfüllt ist. Und wenn ich merke, dass der Auftrag nicht in die richtige Richtung läuft, dann tue ich es korrigieren. Das hat sich so ausgerichtet, dass man hat ja zum Beispiel auch Essen organisiert. Dort hat man auch eine Tischordnung müssen machen. Also wer sitzt neben wem? Und da ist wirklich jedes Mal gefragt worden, ist das Apero bestellt und sind Blumen und sind Geschenke dabei und sitzt jetzt die Person neben dieser anderen Person und da muss man aufpassen und ist es jetzt wirklich so und sind alle rechtzeitig da und jedes Mal ist das hinterfragt worden. Das ist auf der einen Seite, kann das manchmal auf den Nerv gehen, auf der anderen Seite aber ist das etwas, was einem selber zwingt, sich immer zu hinterfragen und man lernt natürlich auch sehr viel. Also hat man wirklich an alles gedacht? Das ist sehr wichtig. Die kleinen Details sind sehr wichtig. Auf das hat er immer Wert gelegt.
Und ich glaube auch gerne, wenn man die Sachen zusammengefasst hat, oder? Hat er mir noch erzählt?
Ja, so ein bisschen die Maxime ist, es gibt nichts, was man nicht auf einer Seite, auf einer A4-Seite zusammenfassen kann, sozusagen. Jetzt würden natürlich Intellektuelle sagen, das ist unmöglich, ein komplexes Problem, so kurz zusammenzufassen.
Das ist eben eine Schwierigkeit, oder? Wenn man das schafft, ja, das ist
eine Herausforderung. Da muss man sich selber hersetzen vor einem weissen Blatt und denken, was ist jetzt hier die Essenz wirklich von diesem Problem, von was gehen wir aus, wie lösen wir es und was sind die Konsequenzen? Ich glaube, das ist der Hintergrund, also dass es dann halt zwei A4-Seiten sind geworden, das spielt keine Rolle. Aber die Essenz dahinter ist, dass man fähig ist, ein Problem synthetisch darzulegen und auch eine Lösung zu finden und Konsequenzen durchzudenken.
Katharina Münch, Sie haben sehr viele Chefs erlebt in Ihrem Berufsleben, einige Chefs. Was würden Sie sagen, was zeichnet einen guten Chef aus der Perspektive der Sekretärin?
Ich habe jetzt eben bei der Vorrednerin nicht ganz so viel verstanden, aber die 3 Ks habe ich verstanden.
Und die kennen Sie auch?
Das kenne ich auch, das hat sie sehr schön beschrieben, das kann ich voll bestätigen. Das ist auch der Fehler vieler Chefs, die ganz einfach nicht delegieren können. Es gibt aber auch in der jüngeren Generation, wobei ich es nie vom Alter abhängig gemacht habe, es gibt wunderbare 60-Jährige mit einer Menge Lebenserfahrung, die einem als diese Lockerheit mitbringen und die nehmen einen als Mensch so, wie man ist. Und es gibt sehr viel verbissene Junge, aber auch umgekehrt. Also vom Alter würde ich es nie abhängig machen. Und ich glaube, einen guten Chef zeichnet aus, dass er erkennt, dass so eine Sekretärin irgendwo auch 1:1 ihn und die Art und Weise, wie er führt und wie er arbeitet, auch spiegelt. Ich nenne Sekretärin immer, wir sind wie die Crash-Test-Dummies. Also wenn der Chef spät dran ist, ist die Sekretärin noch später dran. Wenn der Chef seine Wut nicht im Griff hat, verliert auch die Sekretärin irgendwann ihre Fröhlichkeit. Und das muss man erkennen. Und ich denke, wer gut führen kann, generell, wer gut delegieren, motivieren kann, sich auch vor der Einstellung der Sekretärin fragt, wie arbeite ich eigentlich, was will ich und wen brauche ich? Das muss ja nicht immer unbedingt übereinstimmen. Viele wollen super hochgetunte Sekretärinnen und können die dann doch nicht auslasten in der Art und Weise, wie sie selbst arbeiten. Also ich denke mal, so ein starkes Hinterfragen der eigenen Arbeitsweise ist angeraten. Das zeichnet, denke ich mal, einen guten Chef aus.
Herzlichen Dank, Frau Münch. Sie arbeiten zurzeit nicht mehr als Sekretärin, könnten es sich aber vorstellen, wieder einmal in den Beruf einzusteigen. Dann wünsche ich Ihnen genau einen solchen Chef, wie Sie ihn jetzt beschrieben haben. Alles Gute, herzlichen Dank, Frau Münch.
Gern geschehen. Tschüss, Paulinger.
Wir haben vorher schon in der ersten Stunde Treffpunkt herausgefunden, dass es sehr wenige Männer gibt, die diesen Beruf ausüben. Und warum das so ist, für uns herauszufinden, machen wir einen Zeitgump. Wir schauen in die Zeiten, die es im Berufsbeschrieb noch geheißen hat von der Sekretärin. Wir sind die Maschinen, die auszuführen haben, was der Geist anderer geschaffen hat. Ein Blick in die Geschichte von diesem Berufsbild, gerade als nächstes. Da im Treffpunkt auf der RS1.
Never find as long as you live someone who loves you tender like I do. You'll never find, no matter where you search, someone who cares about you. But I'm the one who loves you.
It'll take the end of all time. Someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. Oh, I'm not trying to make you stay, baby, but I know somehow, someday, some way, another love like mine, someone who needs you like I do. You'll never see what you found in me. You'll keep searching and searching your whole life.
Wie viele Männer, die in einem Sekretariat arbeiten, kennt ihr? Wie viele Assistenten und wie viele Assistentinnen? Eben, Männer im Sekretariat sind Mangelware. Wieso eigentlich? Der Beruf von der Sekretärin ist nach wie vor ein Frauenjob. Es gibt auch Männer, die das machen. Aber wir haben jetzt auch gehört von rund 98% Frauen, die die Ausbildung machen, zumindest zu der Direktionsassistentin. Mir zugeschaltet ist jetzt aus Basel der Historiker Mario König. Grüß dich, Herr König.
Guten Tag, Frau Hulliger.
Ihr habt euch mit der Erwerbstätigkeit von Frauen beschäftigt. Wieso ist denn jetzt die Sekretärin eigentlich so ein Frauenjob geworden?
Das entwickelt sich parallel mit dem Einstieg von Frauen in Büro- und Verwaltungsarbeit überhaupt. Wenn wir einen Sprung in die Vergangenheit machen, 100 Jahre, 120 Jahre, sagen wir um 1890, hat es praktisch überhaupt keine Frauen in den Büros gegeben. Die Büroabteilungen sind auch noch klein gewesen. Wir haben noch nicht die riesigen Verwaltungen in der Industrie oder bei Banken und Versicherungen, die es gegeben hat. Also die Hierarchien sind kürzer gewesen. Das hat sich dann aber rasch geändert. Die bis 1910 sind solche Verwaltungen entstanden, wo hunderte von Leuten geschaffet haben. Und plötzlich hat es auch Direktoren an der Spitze gegeben. Die haben eben Assistenten gebraucht. Und ursprünglich sind das Männer gewesen. Dann aber kommen sehr rasch immer mehr Frauen in die Stellung inne.
Warum denn? Warum der Wechsel?
Das sind mehrere Gründe. In dieser Zeit kommen auch neue Techniken auf im Büro. Man spricht dann oft von der Schreibmaschine. Die ist ganz wichtig. Nach 1890 kommt die neu im Büro auf. Es ist aber nicht nur die Schreibmaschine. Es ist auch das Telefon kombiniert mit der Schreibmaschine. Und noch etwas ganz Wichtiges, es ist die Stenografie. Eine Berufszeitschrift schreibt 1894, spricht sie von stenografierenden Damen, die zugleich die Schreibmaschine handhaben können. Das ist eine ziemlich komplizierte Umschreibung. Man sieht, da fehlt noch irgendwie der passende Begriff, wie man das soll nennen, die Frauen mit den neuen Qualifikationen. Man hat dann auch nicht von Sekretärinnen gesprochen, wo man dann der Begriff K hat. Das ist dann die Stenotypistin gewesen. Sie hat können ein Diktat aufnehmen beim Vorgesetzten und hat das dann können hinterher auf der Maschine ins Reine schreiben. Das hat erst können entstehen, wo dann die Schreibmaschinen auch in größerer Zahl vorhanden sind, wo Frauen vorhanden sind, die Stenografie beherrscht haben.
Hätten das die Männer nicht können?
Mal am Anfang haben das auch die Männer gemacht. Der Maschinenschreiber, das ist am Anfang ein Mannenberuf gewesen. Man ist davon ausgegangen, die Männer haben das selber behauptet, da braucht es Kraft, es braucht technischen Sachverstand, logisches Denken, alles Sachen, die angeblich nur die Männer haben. Da hat man es willig gemeint, da entsteht ein neuer qualifizierter Mannenberuf. Und das hat sich dann erst entwickelt, wo man gesehen hat, dass das kein Beruf ist, wo man ganz an die Spitze kann aufsteigen. Da haben die Männer das Interesse verloren an dem. Und haben die Plätze geräumt und Frauen sind dort eingerückt.
Also ist das eigentlich auch eine Art Einstieg gewesen für viele Frauen überhaupt ins Berufsleben oder ins Leben im Büro?
Ja, und es ist eigentlich vergleichsweise eine qualifizierte Arbeit gewesen für Frauen. Es hat es vorher gar nicht gegeben in dieser Art. Es hat fast keine qualifizierte Frauenarbeit gegeben. Lehrerinnen hat es gegeben, ja, das ist richtig, auch noch nicht so viele. Und dass die Arbeit im Büro, wo man richtig etwas lernen vorher, das hat ganz neue Perspektiven eröffnet. Und wenn man dann hat wollen, mit so einem Chef zusammen schaffen, da hat man auch einiges müssen mitbringen, was man in der Schule nicht lehrt. Die Frauen sind alle so aus der Mittelschicht gekommen. Die haben irgendwie eine Umgangsform schon müssen mitbringen, dass sie mit ihren Chefs von ganz bürgerlichem Milieu, dass sie mit denen haben können klarkommen.
Was ist denn passiert, wenn jetzt so eine Frau geheiratet hat?
Dann ist sie ausgeschieden. Das hat irgendwie mit dazugehört. Die Frauen sind eigentlich so einer Art Zwangszölibat unterstellt gewesen. Wenn sie im Beruf haben wollen bleiben, haben sie müssen ledig bleiben. Und viele haben das auch gemacht. Die meisten haben natürlich irgendwann geheiratet, dann sind sie ausgeschieden aus der Firma.
Wenn man jetzt so ein bisschen zurückschaut, ist der jetzt der Sekretärinnenjob dann, eben vor den 150 Jahren, ein Fluch gewesen für die Frauen oder ein Segen? Also ist es wie eben der Sekretär überhaupt eine qualifizierte Arbeit gewesen? Oder hat es dann aber auch so etwas in das Rollenbild eben reingedrängt von den Frauen, die dienen und der Chef von oben dran steht?
Das Rollenbild hat es schon gegeben und es gibt auch früher schon Anzeichen, dass die Frauen nicht so ganz glücklich sind. Es gibt dann, die Frauen sind ja nicht organisiert, aber sie haben so kleine Vereine zum Beispiel, die ehemaligen Absolventinnen von der Handelsschule, die haben ihre Vereine und ihre kleinen Zeitschriften und dort schreiben sie und berichten sie manchmal auch von ihrem Leben im Beruf und die sind stolz, wenn sie es zu etwas bringen und zum Beispiel zu einem wichtigen Chef und Direktor, mit dem haben können zusammenarbeiten. Aber alles das, was Frau Münk schon berichtet hat, die Mödeli, ja, das hat es auch dort schon gegeben und es gibt auch schon dort die Klage darüber, wenn Chefs sich unmöglich verhalten, unfreundlich sind, grob kommandieren oder, ja, alles das gibt es dort auch schon. Andererseits gibt es natürlich auch das Lob, glücklich sein mit der Berufsarbeit, wenn das gut funktioniert.
Also sozusagen Sachen, die sich durchziehen, die heute auch noch so sind. Aber eben das Berufsbild von der Sekretärin, das hat sich ja sehr verändert. Über das haben wir auch schon geredet. Der Job hat irgendwie auch Karriere gemacht. Wir nehmen sie zu Wunder, dir daheim. Habt ihr vielleicht auch mal als Assistentin oder als Sekretärin gearbeitet? Und jetzt, wo ihr vorhin die Stichworte habt gehört, wie eine Schreibmaschine oder Steno, sind euch gerade Bilder aufgegangen von eurem damaligen Alltag im Büro. Was habt ihr für Erinnerungen an die Zeit als Assistentin von einem Chef oder von mehreren Chefen. Läutet uns doch jetzt an und erzählt uns von diesen Erlebnissen aus eurem Berufsalltag von der Sekretärin. 0848 440 222 ist Telefonnummer. Wenn auch ihr noch mit Schreibmaschine und Stenografie zu tun gehabt habt, 0848 440 222. Mario König, Historiker zu Basel. Hat er auch mal eine Sekretärin als Historiker?
Nein, das ist eher ein seltener Fall.
Aber er hat darüber geforscht, immerhin. Ja. Merci vielmals, herzlichen Dank.
Por la noche y la mañana, y yo esperando que llames. Por la noche y la mañana, no sé qué es lo que me has dado y en lo que me has convertido. ¿Será que tus dulces besos se habrán quedado conmigo? ¿Será que tus dulces besos se habrán quedado conmigo? Ay, amor.
sé qué hacer, te lo juro. Envío para encontrarte, no sé qué hacer, te lo juro. El email está vacío, tú no te has comunicado. Y mi móvil encendido, nunca te ha identificado. Ni mi móvil encendido, nunca te ha identificado.
One side.
Wir stellen heute die Sekretärin im Mittelpunkt oder Direktionsassistentin, Personal Assistant oder wie man immer dem Berufsbild heute sagt. Und wir schauen jetzt ein bisschen zurück und reden mit der Seis-Hörerinnen, die auch als Sekretärin gearbeitet haben. Zum Beispiel Heidi Thalmann. Grüß dich, Frau Thalmann.
Grüezi.
Frau Thalmann, ihr habt als Sekretärin gearbeitet und habt auch einiges erlebt. Erzählt uns mal.
Ah ja, das ist... Lang bin ich leider nicht an dieser Stelle gewesen, weil nachher, zu unserer Zeit hat man nachher gerade geheiratet. Aber ich bin bei meinem Chef gewesen, Generaldirektor, und der war französischer Muttersprache gewesen, und er hat mir sehr viel diktiert, auch auf Deutsch. Also Stenografie konnte ich gut können brauchen, damals, und ich musste dann immer sein Deutsch korrigieren. Und er war sehr ein offener Mensch und hat auch viel über geschäftliche Probleme auch mit mir diskutiert. Und ich bin mir also sehr, nicht wie eine Sekretärin vorgekommen, sondern wie eine Mitarbeiterin, eine vollwertige.
Also auch eine Beraterin fast.
Ja, also, ja, nein, er hat eigentlich nicht so dann sich vertieft in die Probleme mit mir unterhalten, aber er hat erzählt, was ihm auf dem Herzen liegt und wo es nicht rund läuft. Er hat Filialen gehabt in Südamerika, wo es Personalprobleme gehabt und verschiedene Sachen auch. Habe ich einmal mit ihm und der ganzen Crew von den Direktoren aus Deutschland zu einer Konferenz oder Weiterbildung nach Montreux. Damals haben sie nur in der Firma einen Computer gegeben, da habe ich alle Daten weiter übermitteln. Also ich habe es also sehr interessant
gefunden. Also ein richtig spannender und umfassender Job, wo ganz viele Möglichkeiten geboten hat. Er hat gesagt, dass er erst einen Computer hatte. Frau Thalmann, ich danke Ihnen herzlich. Ich möchte jetzt gerne zu der Frau Bodemann überwechseln. Grüße Frau Bodemann.
Grüezi, Frau Huligo.
Ihr seid eigenössisch diplomierte Sekretärin gewesen. Also habt den ganzen Haufen auch erlebt in diesem Beruf. Könnt ihr uns vielleicht auch noch ein paar Müsterli erzählen?
Also ich bin auch nicht sehr lang berufstätig war. Es ist mir gegangen wie dieser Frau vorher, dass wir einfach nachher, wenn man geheiratet hat, man aufgehört. Also wir haben keinen Computer gehabt, nur eine Kugelkopf-Schreibmaschine. Ich bin zum Diktat von meinem Chef in Deutsch, Französisch und Englisch. Ich habe die drei Sprachen in Steno können. Und wenn es lange Briefe gegeben hat, so 3-4 Seiten, und er nachher das Gefühl hatte, ja, also auf der ersten Seite müsste ich jetzt da wirklich noch einen Abschnitt einfügen, dann hat das natürlich geheissen, alles nochmal neu schreiben.
Mm.
Ich bin auch eine Brücke gewesen zwischen ihm und dem Personal. Also manchmal, wenn er nicht so gut drauf war, dann habe ich schnell alle abgeläutet, der Chef kommt dann runter und so. Weil es kann sein, dass die Leute den ganzen Tag geschafft haben, wie verrückt. Und ausgerechnet dann, wenn er herabkommt, sind sie schnell einen Moment zusammen gesessen.
Dann sind sie aber schnell vorwarnen, sozusagen. Ja. Das ist natürlich auch gut angekommen bei den Mitarbeitern.
Ja,
oder?
Ja, und sie haben mir aber dann andererseits auch, wenn er auf dem Weg war, haben sie mir auch schnell einen Funk gegeben.
Ah, voilà, das ist die gegenseitige Hilfe,
ja,
sozusagen.
Das ist gegenseitig, oder? Und ich habe mich manchmal schon sehr von ihm unter Druck gefühlt, weil er hat mir beim Einstellungsgespräch gesagt, wenn er im Ausland sei, dann könne ich wieder kompensieren. Ich müsse manchmal ein bisschen mehr arbeiten, wenn er da sei, oder? Aber in Tat und Wahrheit, er ist in alle Herrenländer gereist und hat jeden Tag angerufen. Ich habe nie gewusst, wann.
Einfach schnell zum Schauen, ob alles gut ist und vor allem, ob ihr im Büro seid.
Ja, also das war dann manchmal am Morgen um 8:30 oder am Nachmittag um 4:30. Es hätte aber auch können sein, am Mittag um 1.
Und wenn ihr nicht da wäre, wäre nicht gut angekommen?
Ja, wahrscheinlich nicht. Also das hätte ich mich nie getraut.
Also nichts von kompensieren?
Nein.
Ich sehe, dass jetzt das K von der 3K, das K von Kontrolle, ist bei diesem Chef in diesem Fall sehr gross geschrieben worden. Merci vielmals für den Einblick in euren damaligen Berufsalltag, Frau Bodemann. Merci vielmals. Dann gehen wir noch zu der Frau Piel. Auch sie hat als Sekretärin gearbeitet. Und Frau Piel, der ganz technologische Wandel, den wir jetzt schon ein bisschen angetönt haben, bekommen, von der Schreibmaschine zum Computer, wie fest hat der jetzt euren Arbeitsalltag verändert?
Also sehr stark, ganz stark, extrem.
Weil vorher, was die Vorrednerin gesagt hat, ist genau so, wenn der Chef dann den Furz gehabt hat, man könnte im Brief noch etwas ändern, dann hat man einfach stundenlang wieder das Gleiche müssen döckeln. Ich habe sogar noch mit einer manuellen Schreibmaschine gelernt und in der KV-Abschlussprüfung ist das noch bewertet worden, der Anschlag. Ist unglaublich.
Also wie schnell man kann oder wie es tönt?
Wie schön das Schriftbild ist, weil man dann zum Beispiel das E und das Ö mit dem kleinen Finger hat man ja dann nicht so gut können anschlagen. Und wenn man dann noch zum Beispiel 7 Durchschläge hat müssen machen bei Exportpapier oder solche Sachen, dann ist das unmöglich gewesen. Also es ist wirklich, es sind Welten zwischen dem Computer heute, wo man schnell einfügen kann und so Sachen machen. Und der Wandel eben, dass nachher die Sekretärin oder die Assistentin weniger Gewicht hat, schreibtechnisch gesehen, ist einfach durch das gekommen, dass wir die Chefin jetzt heute selber schreiben. Oder sie machen viel selber, was sie vorher einfach delegiert haben.
Also Korrespondenz mit E-Mail und ja, so Sachen, die sie gerade direkt selber machen.
Aber andererseits, das muss ich auch sagen, ich habe meinem Chef an mich das Mittag besorgen. Ich musste eben die Leute vor ihm fernhalten. Ich habe ein Portemonnaie gehabt mit Geld, er hat immer ein Blümchen auf dem Schreibtisch wollen. Und so Sachen, das war auch sehr schön gewesen. Also man hat ein totales Vertrauensverhältnis. Und ich habe also nicht gehört zu arbeiten, als ich Kind hatte. Ich hatte sehr einen netten Mann und Grosses. Und ich bin also ein bisschen schräg angeschaut worden, auch von der Umgebung.
Dass ihr weitergearbeitet habt.
Jawohl.
Aber ihr habt es gemacht und ihr habt euren Beruf auch gerne gemacht. Das spürt man. Merci vielmals, Verena Piel. Der Beruf von der Sekretärin, von der Assistentin, wir haben es jetzt gehört, in den letzten 2 Stunden umfasst einen Haufen. Das geht vom Blümli auf dem Tisch bis zu den Reden, die man schreibt für die Chefin. Ich würde vielleicht zum Schluss nochmal mit meinen beiden Sekretärinnen, die hier bei mir in der Sendung waren, nochmal schnell die Frage stellen. Vielleicht zuerst bei euch, die jetzt gerade dran seid, der Job von der Direktionsassistentin zu lehren, Anneliese Studer. Was ist das Schöne an diesem Beruf?
Ganz kurz. Weil es so vielfältig ist. Sehr breit gefächert und das macht es spannend und man sieht tiefer drin.
Es wird immer langweilig. Frau Ottolini, Roberta Ottolini, die arbeitet heute als Übersetzerin oder in der Bundesverwaltung und sie war früher Sekretärin beim Herrn Ogi. Was ist schön am Beruf der Sekretärin?
Ja, in meinem Fall war es, dass man viele Leute hat, interessante Leute hat lernen können, dass man in den Entscheidprozessen hat reinschauen konnte. Also die ganzen spannenden politischen Momente hat man miterlebt, die Höchst und auch die Tiefs. Und dass man hat in meinem Fall in einem sehr schönen Team arbeiten. Also der Herr Ogi hat sich immer begriffen als Teil von diesem Team und nicht als Einzelkämpfer. Das habe ich immer sehr geschätzt. Und ich denke, das ist doch auch wichtig, dass man das nicht vergisst, dass der Chef und seine Umgebung ein Team sein. Also wenn sich jeder als Einzelkämpfer sieht, dann funktioniert das nicht. Man ist ja gegenseitig aufeinander angewiesen. Und das war sehr schön, in diesem Team können mitschaffen und eine interessante Zeit können miterleben. Man hat natürlich auch sehr flexibel müssen sein. Und das hat mir sehr viel mitgegeben, auch für mein späteres Leben.
Jetzt hat er unter anderem ja auch noch 2 Kinder und ich glaube, da ist Flexibilität sicher auch etwas, was angebracht ist.
Ja, das ist es auch. Also plötzlich muss man alles liegen und etwas anderes machen.
Das kann euch nicht erschüttern.
Ja, nein.
Merci vielmals, Roberta Ottolini. Merci vielmals, Anneliese Studer. Euch wünsche natürlich für die Prüfung alles Gute, wenn es so weit ist. Und der Prüfer ist ja auch bei uns in der Sendung, der Herr Graf. Seid ein bisschen gnädig mit der Frau Studer. Sie hat das jetzt ja heute wunderbar gemacht. Ja. Herzlichen Dank und allen Sekretärinnen da draussen wünsche ich schön den Arbeitstag.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.